Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Meine heutige Gesprächspartnerin ist die Künstlerin Lydia Wassner-Hauser, eine ausgesprochen interessante Persönlichkeit mit einer großen persönlichen Aura. Wir sind per Du, wir kennen uns schon länger. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, liebe Lydia.
Ja, danke für die Einladung.
Lydia, du hast ja einen hochinteressanten Werdegang. Du bist in jungen Jahren, du warst Klosterschülerin in, wo warst du?
Im Gymnasium Schlierbach.
In Schlierbach, genau. Und du bist ja dann eigentlich frühzeitig von der Schule abgegangen. Warum? Weil du unbedingt Künstlerin werden wolltest. Wie hat sich das damals abgespielt?
Also das war irgendwie so ein Lebensprozess, so mit 17 Jahren. Also ich habe immer genau gewusst, was ich will, vor allem was ich nicht will. Und mit 17 Jahren war ich einfach in einem Prozess, wo ich gemerkt habe, die Schullaufbahn, das geht so nicht mehr weiter. Ich war unglücklich, es war alles irgendwie in Stagnation. Und ich habe mir gedacht, ich brauche Freiheit, ich möchte Künstlerin werden. Ich habe mich dann kurzerhand entschlossen, habe mir eine Mappe gepackt mit meinen künstlerischen Arbeiten, die ich damals schon gehabt habe. Und bin einmal nach Graz gefahren, habe mir mein Bühnenbild angeschaut, habe mir aber dann nicht so zugesagt und bin dann schlussendlich auf der Kunstuniversität in Linz gelandet, in der Meisterklasse für Malerei und Grafik.
Mhm. Wer waren da deine Lehrer und Lehrerinnen, die dich besonders beeinflusst haben?
Also in erster Linie war es der Professor Erich S., war auch ein guter Freund bis zu seinem Tod hin. Der hat mir wirklich das Handwerk gut beigebracht. Also ich habe auch viele Assistenten gehabt, wo mir Farbenlehre, Technologie und so weiter unterrichtet worden sind. Und mein Studium abgeschlossen habe ich bei der Professor Hübner, Ursula Hübner. Und Professoren waren auch noch Kubowski im ersten Jahr und Dietmar Brehm.
Mhm. Und du hast ja dann eigentlich von vornherein begonnen als freie Künstlerin und hast, was ja auch nicht so oft der Fall ist, eigentlich immer davon leben können, von deiner Kunst.
Ja, so recht und schlecht halt. Also das darf man schon mal ganz offen und ehrlich sagen. Also das ist kein Honiglecken, Künstlerin zu sein. Aber man hat sich immer irgendwie durchs Leben, keine Ahnung, wie du jetzt sagen soll, geschlängelt. Ja, und hab dann, ich bin eine Mama von drei Kindern.
Mhm.
Hab dann einmal 2011, also vorher habe ich in unserem Haus gearbeitet, künstlerisch, habe immer Ausstellungen gemacht, auch während den Kindern. Und hab dann 2011, das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, ein Atelier im Stift Kremsmünster bekommen, also direkt gegenüber vom Abt, also ein echt prominenter Platz.
Mhm.
Und habe gemerkt, dort in den Räumlichkeiten, in den hohen Räumlichkeiten viel Licht. Da ist dann meine Arbeit wirklich ganz gut floriert und aufgegangen.
Mhm. Aber das ist ja fast ein bisschen back to the roots, nicht? Von der Schule, von der Klosterschule wieder ins Kloster zurück.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant in meinem Lebenslauf. Also ich habe einmal so nach vielen Jahren geschaut, wo ich so meine meisten Ausstellungen gehabt habe und das war fast eine Klösterreise. Also das ist jetzt nicht gewollt, ich habe keine Ahnung warum, aber es hat mich immer an den Plätzen gezogen und habe auch schon gefunden, dass meine Kunst in den sakralen Räumen unglaublich, also einfach, dass die Aura, die in den sakralen Räumen wirkt, auch meiner Kunst sehr unterstützend hilfreich ist.
Mhm.
Und ja.
Ja, da kommen wir ja gleich zu deinem Stil und deiner Art, wie du malst. Erzähl uns da etwas darüber, wie dein Zugang ist, was der Hintergrund ist, was du dir dabei denkst, das Ganze drumherum.
Also mein Ausgangspunkt, also wie ich das im Studium gelernt habe, ist immer die Natur. Es ist mir aber auch in frühen Jahren nie darum gegangen, die Natur naturalistisch oder romantisch abzubilden. Ein wichtiger Punkt war einfach die Empfindungen, die ich dabei spüre, wenn ich in der Natur bin, an schönen Plätzen oder an sakralen Aufträgen, dass ich einfach das Wesen rauspicke oder das Wesen rauskitzle und versuche, das in meiner Kunst darzustellen.
Mhm. Also es geht um faktisch das Innere und die, wie man so schön sagt, die Essenz der Dinge.
Genau, die Essenz, das ist ein gutes Wort. Ich habe 2019 begonnen, Wasserbilder zu malen und da ist mir das ganz, ganz bewusst aufgefallen einfach. Also begonnen hat es mit einem Spaziergang am Attersee, wo mir die türkise Farbe einfach so berührt hat, aber so wirklich auf tiefster Ebene berührt hat. und die Weite des Wassers und das fluide Element vom Wasser. Und da ist dann ein großer Zyklus entstanden, einmal am Anfang nur mit Attersee-Bilder. Und da habe ich gemerkt, es geht mir überhaupt nicht darum, vordergründig irgendwie jetzt die geografischen Orte abzubilden, wo der See sich gerade befindet, sondern es ist wirklich um was anderes gegangen, also wirklich um die Essenz Wasser, die an jedem Ort anders schwingt.
Also faktisch, Wasser ist ja auf der Planet besteht, glaube ich, so 70% aus Wasser, hätte ich geschätzt, nicht? Und ich glaube schon, ja. Und also Wasser ist überall, aber hat natürlich tausendfache Erscheinungsformen, ne? Und die willst du dann abbilden, sozusagen, diese verschiedenen Formen des Wassers?
Also abbilden nicht, ich möchte es irgendwie transformieren. Ich möchte es gerne in meine malerische Sprache transformieren und den Menschen dann sozusagen näher bringen. Und ja, das Wasser schwingt überall anders und ich bin dann auch ganz viel an verschiedene Orte gefahren. Hat man Wasser, wie schwingt der Hallstätter See, wie schaut der Traunsee aus? Wie fühlt sich das Wasser an am Meer, wenn eine unglaubliche Weite ist, wenn der Untergrund der Sand ist und kein Gestein? Lauter so Sachen, die haben mich dann einfach berührt und ja, lassen mich nur immer nicht aus. Arbeite nur immer dran.
Und was ist dir unter Anführungszeichen das liebste Wasser?
Das liebste Wasser. Nein, das kann ich nicht sagen. Also der Attersee hat mich schon sehr berührt. Aber ich liebe auch die unglaubliche Weite von einem Meer oder von einem Ozean. Einfach, wenn man da vorstellt. Und es ist schier kein Ende zu sehen.
Ja. Und wie kann man sich das vorstellen? Du setzt dich dort ans Wasser, nimmst die an die Staffelei und beginnst einfach damit.
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin nicht so en plein air, sondern ich bin eigentlich eine Ateliermalerin meistens. Und wenn ich auf Reisen bin, bin ich auch mit dem Rucksack unterwegs oder so. Und meine Arbeiten entstehen immer mit Ölfarbe und die trocknet ja irrsinnig langsam. Das heißt, das ist fast nicht möglich auf Reisen für mich. Und mit einem anderen Medium komme ich einfach nicht zurecht. Also es ist einfach für mich die Ölmalerei die Königsdisziplin, wo ich meine Wasserbilder umsetze. Also es ist eigentlich auch so, dass ich ganz meditativ an den Plätzen sitze und wirklich die Stimmung und die Farben in mich aufsauge. Und das ist fast wie ein fotografisches Gedächtnis, aber jetzt nicht fotografisch auf die Details, sondern auf das Gefühl hin. Und ich kann dann wirklich im Atelier wieder abtauchen, fast mit Augen zu und die Bilder malen, ja.
Also das ist praktisch dann, das Bild ist ein Abbild deiner Seele. Also du fotografierst unter Anführungszeichen innerlich das Wasser und überträgst das dann auf die Leinwand.
Ja, eigentlich schon. Manchmal mache ich auch Fotografien, aber die haben eigentlich dann, wie soll man sagen, also die brauche ich nicht zum Malen, sondern die sind nur so ein kurzer Punkt wieder, dass ich in der Situation bin, gedanklich oder auf der Gefühlsebene.
Ja, also du kannst dann umschalten sozusagen.
Ja, genau.
Switchen.
Ich war schon immer so ein bisschen eine Weltenwandlerin.
Ja, genau, das so klingt es. Also es ist ja auch der Begriff des Wassers ist ja interessant, weil das ja letztendlich, es gibt ja Oberfläche und wenn man unter die Oberfläche des Wassers taucht, geht man in eine andere Bewusstseinsebene. Also ich habe das immer so empfunden beim Baden zum Beispiel. Es ist dann auf einmal die Welt ja weg, ne? Die Außenwelt, die wahre unter Anführungszeichen Welt. Und die Unterwasserwelt ist ja wieder was ganz anderes.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon vorgreifen darf, ich glaube, die Frage kommt noch. Aber ich verstehe das genau, was du meinst. Und wie ich die Moldau-Serie begonnen habe zu malen, war auch genau das Spannende, dass ich mir gedacht habe, welche Farben schwingen da unter dem Wasser nur. Das ist ja unglaublich. Also manchmal purpurrot, manchmal Siena gebrannt, dann wieder mal Indigo-Blau und ganz ein tiefes Türkis. Also das ist einfach unglaublich, ja.
Also die Farbenvielfalt.
Die Farbenvielfalt und die Tiefe, die man dadurch erreichen kann, aber auch die Tiefe, die Farben in der Seele, glaube ich, auch berühren. Weil das ist ja das, was Malerei macht.
Du warst ja da in Grumau, ne? Das war ein Artist-in-Residence-Programm.
Genau. Heuer im Sommer, im Juni, habe ich vom Land Österreich dieses Stipendium erhalten. Und ja, das war herrlich, einfach an einem Platz mit Wasser arbeiten zu können.
Also faktisch die ideale Kombination, du und das Wasser. Wassenhauser und Wasser.
Genau.
Nomen ist Omen, ja.
Genau.
Ja. Also es geht, im Grunde geht es, also immer da notiert Klarheit, Lichtintensität und Spiritualität. Das ist ja, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges bei dir in deinem Werk.
Ja, komplett. Also das ist für mich, Kunst ist für mich sowieso nicht zu trennen mit Spiritualität. Also ich denke mal, in jeder zeitlosen Kunst, sei es Musik, Literatur oder bildende Kunst, ist einfach immer ein bisschen ein Funke göttlichen, egal wie man das jetzt nennt. Also, aber ja, Spiritualität ist sehr wichtig.
Mhm. Und bist du jetzt, also, weil du vorher gesagt hast, dass eigentlich die oftmalige Ausstellung in Klöstern oder in klösterlichen Räumen oder kirchlichen Räumen, das ist ja eher Zufälligkeit, aber gibt's da irgendeine Verbindung sozusagen zwischen dem Spirituellen und dem Kirchlichen und deiner Malerei, deiner Arbeit?
Also in dem Leben nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also ich lebe eigentlich nach dem romantischen Motto, so es war doch schön, wenn alle Weltreligionen vereint wären.
Ja, ja, genau. Ja, das hat ja alles sein Für und Wider, nicht wahr?
Ja.
Also du bist faktisch in dem Sinn, hast du jetzt nicht wirklich einen religiösen Hintergedanken, sondern einen spirituellen, menschlichen Hintergedanken.
Ja, genau, wobei ich auch merke, dass es ganz viele Überschneidungen gibt. Also ja, auch im Christentum gibt es ja ganz viele Überschneidungen mit der Spiritualität oder die Spiritualität im Christentum. Also das ist ja wirklich nicht zu trennen.
Mhm.
Aber das würde jetzt, glaube ich, ein anderer Podcast werden.
Na gut, dann bleiben wir bei der Malerei. Du hast ja auch gelernt, Glasmalerei zu machen.
Nein, so ist es nicht ganz. Also ich habe ja in Schlierbach das Gymnasium gemacht und da gibt es ja die Glaswerkstätte des Stiftes Schlierbach.
Ja.
Und war damals schon als junger Mensch einfach total begeistert von den Künstlern, die da aus- und eingegangen sind. Habe Arbeiten von Margret Bilger gesehen, von Lydia Rappold und so weiter. Und also es war eigentlich ein unglaublicher Wunsch, weil es ja gar nicht denkbar war, zu dieser Zeit sowas machen zu können. Und bin dann eigentlich durch einen Auftrag, es waren Kunden bei mir bei einer Ausstellung und die haben gesagt, boah, das hätten wir so gern in Glas.
Mhm.
Und das war eigentlich der erste Schritt in die Glaswerkstätte.
Mhm.
Also ich gehe dort mit meinen Entwürfen hin für verschiedene Plätze, wo halt die Aufträge her sind. Und die Glasmalermeister machen mit mir dann gemeinsam das große, also die Projekte.
Also faktisch, das sind Entwürfe, die dort dann umgesetzt werden von den Glaskünstlern in Schlierbach.
Genau, also ich bin immer anwesend, es wird auch von mir gemalt, also die Schwarzlotmalerei, das meine ich schon selber. Und ich bin auch bei allen Farbauswahlen dabei und also wirklich beim ganzen Produktionsprozess. Aber das wirklich Technische und auch die Statik und so weiter, was da halt alles beachtet gehört, das wird von Schlierbach gemacht.
Mhm. Du hast ja da unter anderem eine sehr große Arbeit gemacht, und zwar einen Heiligenzyklus für die Gemeinde St. Marien.
Mhm.
Und wie kann man sich das vorstellen von der Dimension und von der Art und Weise? Was stellt das dar? Was ist das für eine Geschichte?
Das ist jetzt schon ein paar Jahre aus. Das ist ein großer Heiligenzyklus zur 700-Jahr-Feier von St. Marien war das.
Mhm.
Und es besteht aus 4 verschiedenen Heiligenfiguren, weil damals hat die Gemeinde gesagt, sie würden gern die 4 Pfarreien, die dazugehören zu dem Ort, vereinen in einem heiligen Zyklus. Und es ist St. Marien, also die Maria, Mutter Maria, Erzengel Michael, Pankratius und jetzt muss ich passen, Laurentius oder so.
Ja.
Ja, das ist jetzt einfach schon zu lang aus. Mhm. Ja. Aber es sind einfach größere Glasdimensionen, die jeder macht. Es sind freistehende Glasdielen mit 2,40 Meter Höhe und oft 4 Meter groß.
Mhm.
Und die stehen im Freien und dürfen da einfach wirken an bestimmten Plätzen.
Es wirkt aber ausgesprochen stabil, auch von der Arbeitsweise, weil das ist ja dem Wetter auch ausgesetzt.
Genau, da braucht man dann die Glasmalerei dazu,
ja,
die dann die Statik, genau, je nach Windlast und so weiter halt berechnen. Das wird dann in die Erde, in ein Betonfundament und. Aber das Tolle dabei ist, dass wir irgendwie den Bogen wieder zu meiner künstlerischen Arbeit bringen, dass ich das Handwerkszeug, das ich im Studium gelernt habe, also wirklich die Gestaltung, die Formenlehre, die Farbenlehre und so weiter, das ist mir halt natürlich jetzt total in die Wiege gelegt worden dann für meine Glasentwürfe.
Mhm, Es gibt ja noch etwas, was dir sehr am Herzen liegt, und zwar sind es Gedenkstätten für sogenannte Sternenkinder.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Ja, da ist einmal ein Pfarrer an mich herangetreten, ob ich sowas machen könnte. Und ich habe dann was entwickelt. Manchmal geht es mit Ja, mit der Pfarre gemeinsam, manchmal sind es Frauenkreise oder so, wo ich sowas entwickeln darf. Und ich habe dann so eine Symbolik, so ich nenne sie Seelchen, entwickelt, die sie in jedem Seelenkinderfriedhof durchziehen. Und finde das halt irrsinnig schön für die Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das sind einfach Babys, die zu früh gestorben sind oder tot auf die Welt gekommen sind. Und die kriegen jetzt sozusagen Plätze, wo man halt trauern oder deren gedenken kann.
Und wie wird das umgesetzt? Wie schaut das aus?
Das wird eigentlich von mir für jeden Ort individuell umgesetzt. Also ich schaue mir die Orte an, ich horche mir an, was die für ihre Wünsche haben, was ihnen besonders wichtig ist, und dann kann ich mich als Weltenwanderin sozusagen wieder da einlassen drauf.
Ich würde gerne noch einmal zu deiner Arbeit als Malerin zurückkehren. Was ist eigentlich aktuell bei dir? Wie würdest du jetzt deine Werkphase bezeichnen? Womit beschäftigst du dich aktuell?
Also wie schon gesagt, war ich ja im Juni an der Molda in Krumau. Das hat sich, also ich habe es sehr, sehr genossen, diese Zeit, aber es war sehr turbulent. An der Molda ist ja irrsinnig von lauter Booten sehr gewimmelt. Und ich habe mir das ja viel idyllischer und ruhiger vorgestellt. Und bin dann im Zuge des Artist in Residence, habe mir immer so Rückzugsorte gesucht und bin im Schlosspark in Krumau sozusagen fündig geworden und habe da begonnen, Seerosenbilder zu malen. Mir ist ja Krumau ein bisschen so vorgekommen, das muss ich jetzt schnell ein bisschen ausholen, wie so ein bisschen eine Scheinwelt war es ja irgendwie. Also so ist es mir vorgekommen. Und ich habe dann sozusagen den Horizont in meiner Arbeit weggelassen, der bei den Wasserbildern immer ganz wichtig war, und habe mich nur mehr auf die Illusion der Realität sozusagen fokussiert, habe keinen Horizont mehr, sondern nur mehr auf die Spiegelungen. Was spiegelt mir das? Und das ist nach wie vor ganz ein wichtiger Punkt. Also auch daheim, ich habe unglaublich viele Fotos gemacht, Skizzen und eben wieder mit meinem Gedächtnis und arbeite jetzt noch immer an Spiegelungen und Seerosenbildern, meistens großformatig. Und was neu dazugekommen ist, sie werden jetzt eigentlich ausschließlich nur mehr mit den Händen gemalt. Und das ist eine unglaubliche Freiheit und es ist so, als würde man bildhauerisch tätig sein auf der Leinwand.
Also nicht mehr mit Pinsel, sondern mit den Fingern.
Naja, mit den Fingern.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Das klingt hochinteressant.
Naja, ich habe das in Krumau begonnen, also eigentlich schon vorher, aber in Krumau war es dann so richtig präzise. Da habe ich einfach Blumenbilder gemalt und habe mir gedacht, wie kann man die Blumen nun mehr modellieren? Und wie kann es ursprünglicher sein, jetzt so mit dem Pinsel irgendwie da herum zu, da, das hat mir einfach keine Freude mehr gemacht. Und irgendwann habe ich den Pinsel weggeschmissen und habe mit den Händen gemalt. Und das ist jetzt geblieben und das ist eine unglaubliche, ja, Urkraft. Und es ist so direkt, so als würde ich wirklich das Bild modellieren.
Klingt interessant. Und es ist ja irgendwo, ich meine, an sich, eine Malerei lebt ja sehr stark auch vom Weglassen eigentlich und vom Abstrahieren, nicht? Um auf das Wesentliche und auf die Essenz zu kommen. Aber das klingt dann schon so, als würde das jetzt wieder ins Gegenständliche mehr kommen.
Ja, teilweise, wobei ich glaube, man braucht schon ein gutes Sehen, weil sie sind schon sehr abstrakt. Also man erkennt nur, was drauf ist, aber es geht mehr so um das Erspüren. Und in meiner Malerei ziehen sie ja, wenn ich so geschaut habe die letzten Jahre, also Florales und Wasserbilder zieht sich einfach ganz stark durch. Und irgendwann bin ich da gesessen und habe mir gedacht, ist ja eh klar, warum mir die Seerosen so unglaublich berühren, weil das ist die Verbindung zwischen Floralem und Wasser.
Ja, ist schon klar, ja. Also das sind eigentlich die Hauptthemen, die ja nicht loslassen sozusagen, nicht?
Ja, ich glaube, das wird noch ein wenig dauern. Ja.
Lebensthema.
Ich glaube es.
Ja. Und was hast du jetzt in der nächsten Zeit vor? Also hast du da irgendwelche Ideen, dass du sagst, du machst jetzt weiter mit diesen Seerosen-Sachen, mit der Fingermalerei? Oder hast du schon wieder im Kopf eine neue Idee oder eine neue Weiterentwicklung, unter Anführungszeichen?
Naja, es kommen ja dann dazwischen schon immer Ausstellungen oder Aufträge, wo man ein bisschen in andere Sphären dann schauen muss. Jetzt habe ich gerade eine interessante Arbeit begonnen. Ich weiß jetzt, das ist ja nur ganz frisch, die Kommunale 26. Da schwebt mir schon was vor, da habe ich schon was präsentiert. Da werde ich eintauchen in ein bisschen in die Psychoanalytik, in die Heldenreise, die eigentlich den Ursprung beim C.G. Jung gehabt hat.
Mhm.
Aber
warum geht es da genauer, dass man da ein bisschen ein Bild hat?
Also die Kommunale, ich hoffe, ich darf da jetzt schon in die Öffentlichkeit gehen, ich glaube schon.
Ja, ja.
Kommunale 26 beschäftigt sich eigentlich mit den Bauernkriegen.
Mhm.
Und es ist, also im Zuge der Recherchen habe ich dann gemerkt, das ist alles sehr stark heroisiert und es ist ein bisschen ein glimpfliches Thema, auch so politisch. Und habe mir dann gedacht, wo kann ich da meinen Zugang finden sozusagen? Wenn man sich die Bilder anschaut, die sind alle sehr heroisch, sehr patriarchalisch.
Mhm.
Und wo finde ich da als Künstlerin oder als Frau meinen Zugang? Habe mich dann irgendwie eben mit C.G. Jung beschäftigt, mit den Archetypen, habe dann Campbell ein bisschen mich eingelesen über die Heldenreise und habe mir gedacht, na, das ist aber doch nicht so meins, da komme ich nicht weiter. Und dann ist mir eine Psychoanalytikerin eigentlich, ja, ist aufgepoppt, die Maureen Murdoch,
mhm.
und die hat die Heldinnenreise geschrieben. Ich kann aber jetzt noch viel zu wenig dazu sagen, weil das Buch ist vergriffen und. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch spannend, wenn man die Heldinnenreise sozusagen malerisch darstellt, weil ja auch die Frauen in den Kriegen und so immer eigentlich eine bedeutende Rolle gehabt haben. Die haben ja auch die Wirtschaft irgendwie im Gang gehalten, die haben sich um die Kinder gekümmert, die haben sich ums
Essen. Ja, die Marketenderinnen sozusagen auch, ne?
Genau.
Ja.
Und ich möchte einfach aus der Sicht der Frau irgendwie ein bisschen synästhetisch mit den Worten der Heldenreise in meine Malerei tauchen.
Mhm.
Ich kann das jetzt noch gar nicht irgendwie genau sagen. Also ich habe ein unglaubliches Konstrukt in meinem Kopf. Schauen wir mal, was dann auf die Leinwand kommt.
Ja, das klingt interessant. Das ist so, und soll das dann wieder also weggehen von der Abstraktion hin zum Gegenständlichen, also Porträts, oder ist das wieder so gedacht als Ausdruck der Seele, also im übertragenen, abstrakten Sinn?
Ich glaube schon eher als Ausdruck der Seele. Ich kann nicht sagen, ob es ganz ungegenständlich wird, aber ich möchte auf alle Fälle keine narrative Malerei da betreiben, weil es gibt eh so viele Abbildungen aus der Zeit und so. Also da möchte ich weggehen. Ich möchte wirklich auf seelischer Ebene, farblicher Ebene, was macht es mit mir, welche Farbe löst welches Gefühl aus, wo finde ich mich? Und das Spannende daran ist, ich möchte ja dann auch die Frauen, die die Ausstellung bei der Kommunale besichtigen, sozusagen einladen, ihre eigene Heldinnenreise anzutreten, mhm, und schauen, wo stehen, welchen Lebenszyklus, wie kann das werden, wo befinde ich mich, was habe ich hinter mir, was habe ich noch vor mir.
Mhm.
Also das, glaube ich, ist ein spannender Diskurs.
Ja, Art in Progress.
Auf alle Fälle.
Ja, aber das ist es immer bei dir. Worauf ich ja noch zurückkommen wollte, du hast eine sehr interessante Ausstellung gehabt, auch in Wien am Stephansplatz.
Mhm. Und zwar, die ist bis 15. Jänner 2026, und zwar beim Dompfarrer Toni Faber. Die Ausstellung heißt Transluzenz.
Mhm.
Und glücklicherweise, normalerweise hängt die Ausstellung 3 Monate und meine ist jetzt 1,5 Jahre gehangen. Also das war wirklich toll. Er hat es immer wieder verlängert, der Toni Faber, und unglaublich viele Menschen haben die Ausstellung besucht und besuchen sie noch und krieg sehr schönes Feedback darüber.
Mhm.
Und ja, die Arbeiten wirken wieder mal in den sakralen Räumen.
Ja.
Und vor allem, was ich auch gehört habe, dass einfach so, wenn man aus dem Getummel des Stephansplatz oder überhaupt von der Stadt Wien dann reinkommt in das große Tor und sie dann Ruhe findet bei meinen Bildern, dass das unglaublich gut tut. Und so ein Feedback freut mich.
Mhm. Sehr schöner Titel, Transluzenz ist halt das Durchscheinen sozusagen, ne?
Genau, ich habe mir gedacht, ich möchte mich dort einfach als Mensch Lydia auch präsentieren und habe mir gedacht, was tut mich am besten irgendwie beschreiben? Und das ist, glaube ich, das Wort Transluzenz.
Mhm.
Scheinend, durchscheinend, Licht einbringen, hinter die Fassade schauen, ja.
Und wie bist du dazu gekommen, dass du da faktisch im Stephansdom ausgestellt bist? Das ist ja auch ungewöhnlich eigentlich.
Also nicht im Stephansdom, am Stephansplatz.
Also Stephansplatz,
direkt
ja.
beim Toni Faber seiner Kanzlei,
ja, ja.
gegenüber vom Stephansdom. Hm. Das war so, ich habe 2016 einmal Auftrag gekriegt von der Erzdiözese Amt für Unterricht und Erziehung war das, und habe da einen vierteiligen Zyklus gemacht über den Garten Eden.
Mhm.
Und irgendwie seitdem, also bin ich immer irgendwie, ich war einfach immer präsent. Und es hat halt dann einige Zeit gedauert, dann ist Corona gekommen, dann haben sie die Ausstellungen verschoben und. Und ja, hat jetzt halt eine Zeit gedauert, aber ich war schon lange im Gespräch, dass ich dort mal ausstellen werde. Und ich finde, jetzt war der richtige Zeitpunkt, weil auch die richtigen Arbeiten dort jetzt hängen.
Mhm. Und jetzt ist eine Frage, wie stellst du dir den Garten Eden vor? Also wie hast du den bildlich dargestellt?
Also ja, das ist jetzt spannend. Das ist 2016, das ist jetzt fast 10 Jahre aus.
Ja.
Und zwar, er war ohne Farbe.
Aha.
Also er war nur auf Leinen gemalt, Naturleinen, mit Weiß, Beige und Grau. Und es ist die große Flut, es ist der Jesus, der übers Wasser geht, es ist der Engel, der alle Weltreligionen umschließt oder vereint sozusagen. Es ist die Geburt Christi, also die Vertreibung aus dem Paradies, also den muss man sich anschauen, aber man kann jederzeit da hin und
das klingt nämlich sehr interessant, weil ich glaube im allgemeinen Empfinden, Garten Eden ist so Fülle, nicht? Und viel Farbe, also für mich zumindest. Nicht? Also ich assoziiere sofort Adam und Eva, den Apfel, ne? Die Erbsünde, das Ganze mit Schlange. Ne?
Die war auch dabei, ja.
Schon bei dir auch.
Ja, natürlich.
Hervorragend. Gut, du, dann hätte ich gern zum Abschluss noch 2 kleine persönliche Fragen an dich gestellt.
Mhm.
Und zwar die erste wäre, sehe ich, 2 Fragen in einer Frage. Was dein Lebensmotto ist und was, ob es sowas gibt wie einen roten Faden bei dir?
Also mein Lebensmotto ist definitiv, oder ich weiß nicht, ob es mein Motto ist, ob ich das frei gewählt habe, aber das, was sie durchzieht, ist einfach, zieht, ist stirb und werde. Also das faustische Prinzip. Das ist einfach, also ich habe immer das Gefühl, ich muss mich immer wieder neu erfinden. Es ist irrsinnig anstrengend. Kaum komme ich in der Malerei irgendwie zu dem Schluss, wo ich mir denke, wow, das ist jetzt eine total schöne Serie, da könnte ich jetzt weiter, da muss ich alles wieder über den Haufen hauen und fange wieder komplett von vorne, finde mich wieder neu. Und so geht es mir in der Malerei und wie auch als Mensch. Also ich kann einfach nicht stillstehen. Stagnation ist für mich furchtbar.
Mhm.
Ich möchte immer hinter die Fassaden blicken und nur die ganzen Geheimnisse des Lebens ergründen und erforschen. Und das ist so der rote Faden, der sich eigentlich durchzieht, so ja, seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit, so erforschen, was gibt es hinter dem Schein der Realität zu ergründen. Mhm. Genau.
Sehr schön. Es gibt ja den guten alten Spruch, man soll nicht sagen, bleib wie du bist, sondern bleib nicht wie du bist.
Das trifft zu.
Ja. Lydia, ich danke dir für das Gespräch, war wirklich sehr, sehr interessant und ich glaube, wir sehen uns bald wieder.
Sehr gerne, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Dankeschön.
Sehr gerne.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.